Ja, vielen Dank für alle Gebete. Ihr kennt das im Winter, man fühlt sich nicht immer ganz topfit. Und so ist es manchmal auch bei mir. Wir werden dennoch hier uns mit diesem Kapitel auseinandersetzen, mit 1. Thessaloniker. Und wenn wir den ersten Abschnitt hier auch anschauen, es geht auch um diese Erwartungshaltung. Nun, Holger hat in seinem Gebet viele Erwartungen da zum Ausdruck gebracht. Aber worauf warten wir hoffentlich am meisten? Natürlich, dass Jesus wiederkommt. Und darum handelt diese ersten paar Versen. Wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und Stunde, brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende zu plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Immer wieder, wenn wir von diesem Tag sprechen, dieser Tag des Herrn, dort wo Jesus wieder zurückkommen wird, sagen wir auch immer wieder, das wird eine großartige und auch zugleich furchtbare Tag sein. Für uns Christen wird es großartig sein. Endlich dürfen wir beim Herrn sein. Endlich wird diese Hoffnung, auf die wir lange gewartet haben, endlich sichtbar, fassbar, erlebbar sein. Aber für die Menschen ohne Jesus, es wird ein großes Erschrecken sein. Alles, wofür sie gelebt haben, alles, was sie gedacht haben, alles, worauf sie gebaut haben, wird weggenommen sein. Die werden erkennen, dass ihr ganzes Leben absolut nur ein Farce war. Denn es ging im Grunde nur darum, in unserem Leben Jesus Christus kennenzulernen und mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein. Und wer ohne Jesus lebt, wer ohne diese persönliche Beziehung mit Jesus Christus ist, der wird verloren gehen. Wann dann genau das dieses Tag sein wird, keine Ahnung. Ich warte schon fast 30 Jahre darauf. Also könnte morgen sein, nicht wahr? Genau. Oh, könnte in den nächsten 10 Jahren sein. Ja, da sind wir ein bisschen schneller dabei zu sagen, könnte es so sein. Hoffentlich bevor ich sterbe. Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass man in dieser Welt momentan nicht sagt, überall so Ruhe und überall ist Frieden. So, vielleicht diese Voraussetzung haben wir momentan nicht. Aber wir wissen, dass es sehr plötzlich sein wird, unerwartet. Nicht da, wo man denkt, oh ja. Aber wir Christen wissen das. Wir wissen, dass der Herr kommt. Wir wissen, dass er kommen wird, unerwartet. Und deshalb ist es so wichtig, dass, weil wir wissen, dass Jesus Christus kommt, bedeutet, dass wir leben hoffentlich auch im Licht. Und das ist jetzt hier die nächsten paar Versen. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Ihr alle lebt im Licht, ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Wer schläft, tut das in der Nacht, und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Wir aber gehören zum hellen Tag. Wir wollen besonnen und kampfbereit sein. Also wir, die an Jesus Christus glauben, leben nicht mehr der Finsternis. Eine radikale Machtverschiebung gab es dort, wo wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben. Wir wurden aus der Finsternis herausgerettet und hineinplatziert im Reich des Lichts. Dort bei Jesus Christus. Jesus ist in diese Welt als Licht gekommen. Gott ist Licht. Gott ist Liebe. Und nun leben wir in diesem Licht. Wir dürfen auch strahlen, prägen unsere Umwelt. Und deshalb werden wir nicht ganz so stark überrascht werden, wie die Menschen, die im Dunkeln sind. es sollte uns nicht überraschen wie ein Dieb, dass Jesus Christus kommt. Denn eigentlich ist das für uns etwas, worauf wir hoffen, was unsere Sehnsucht sein sollte, was ein Teil unseres Lebens ausmacht. Herr, komme bald. Auch wenn wir Abendmahl nachher feiern, drücken wir das aus. Wir tun das, bis der Herr wiederkommt. Herr, komme bald. Und nun, weil wir zu Jesus Christus gehören, leben wir anders. Wir leben anders als die Menschen, die in der Dunkelheit sind. Wir leben anders als die Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir sind wach. Wir sind nüchtern. Wir sind besonnen und hier steht sogar am Ende kampfbereit. Viele Lieder, die wir singen, geht es manchmal auch um diesen Kampf sein, um diesen Platz behalten, um neues Land einnehmen. Wir Christen im 21. Jahrhundert sprechen nicht so gerne vom Kampf und kriegerisch sein. Wir wollen eher friedfertige Menschen so sein. Aber Paulus damals hat ganz bewusste Begriffe benutzt, um auch den Christsein zum Ausdruck zu bringen, worum es denn geht. Es geht darum, dass wir besonnen sind, dass wir nüchtern sind, dass wir startklar sind und auch, dass wir kampfbereit sind. Dort hier in 1. Thessalonicher 5 steht denn da, dazu, und jetzt wird ein bisschen diese Waffenrüstung anders aufgezählt, dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen, denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben. Und zwar ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch im Leben oder schon gestorben sind. Und nun so ermutigt und tröstet einander, wie ihr es auch bisher getan habt. Wir haben diesen Glauben, der ein Brustpanzer ist, und diese Liebe zu Gott, diese Liebe zu uns selbst und diese Liebe zu unseren Mitmenschen. Diesen Glauben in Epheser 5 wird auch als Schild bezeichnet, der den feurigen Pfeilen des Satans auslöschen kann. Aber nicht nur diesen Brustpanzer haben wir, sondern wir haben auch etwas, was unser Kopf bedeckt und beschützt. Diese Hoffnung auf Erlösung. Diese Heilsgewissheit, dieses ich weiß, ich bin in Christus geborgen, egal was um mich herum passiert. Egal ob ich krank werde, egal ob Menschen um mich herum krank werden, egal ob ich finanzielle Probleme habe oder finanziell stabil bin, egal was politisch um mich herum geschieht oder persönlich, ich bin geborgen in Gott, weil ich dieses festes Vertrauen habe. Diese Hoffnung auf Erlösung wird unser Helm sein, wird unsere Gedanken schützen, wird uns neu immer wieder auf Jesus eichen und ausrichten lassen. Denn, und da ist die Frage, was ich nicht hundertprozentig beantworten kann, was bedeutet dieser nächste Vers? Gott hat uns nicht für den Zorn und für das Gericht bestimmt. Ist das Gottes Zorn und Gottes Gericht? Hoffentlich schon. Oder ist es auch manchmal diesen Zorn in diesem Gericht, die wir gegeneinander so haben? Gestern Abend waren meine Frau und ich unterwegs bei Menschen und Thema kam natürlich auf Glauben und so weiter. Und es ging immer wieder auch um diese Frage, denn da ist Gott ein liebender Gott oder ist Gott ein strafender Gott? Und man muss sagen, ja und ja. Ja, der Tag des Gerichts wird eine furchtbare und eine schreckliche, aber auch geniale für uns herrlichen Tag sein. Und da haben wir unser Problem denn damit, dass wir manchmal glauben, dass wir Christen das besser wissen als die anderen und wir müssen den natürlich bestrafen, wir müssen den natürlich hier den Kopf waschen, wir müssen natürlich denn da gegen den auch sogar ein Gericht gehen. Aber ich glaube nicht, dass das unser Auftrag ist. Ich glaube, Gott hat uns nicht zu dieser Rache bestimmt, sondern er sagt, das ist seins. Das ist sein Auftrag, das ist seine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist ein ganz was anderes. Also lassen wir einfach mal so stehen, denn Gott hat uns nicht für seinen Zorn und für sein Gericht bestimmt, sondern zu Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir manchmal vergessen wir, dass wir verloren waren. Wenn wir gerettet sind, heißt, wir waren mal verloren. Manchmal vergessen wir, dass wir als Christen diese Rettung tagtäglich neu brauchen. Gottes Vergebung, Gottes Gnade. Ich finde es einfach so erfrischend und so schön, einfach mit Menschen zusammen zu sein, die gerade frisch bekehrt sind. Ich finde es noch erfrischender, manchmal mit Menschen unterwegs zu sein, die noch nicht bekehrt sind, aber hungrig und eifrig sind, mehr über Gott zu wissen. Einfach diesen Menschen zu begleiten, zu helfen, wie Geburtshilfe da hinzukommen, zu ein Ja zu Jesus, ist so ein Geschenk. Dass Menschen erfahren, was es bedeutet, gerettet zu werden. Und diese Errettung, diese Wiedergeburt zu erleben und zu sehen, wie sie aus neue Christen dann da die ersten Schritte im Glauben zu machen, das ist so schön. Denn die haben etwas verstanden. Die haben verstanden noch, dass es eine Damals und ein Jetzt gibt. Ein Jetzt mit Jesus und ein Damals ohne Jesus. Und wir, die ein bisschen länger dabei sind, vielleicht Jahrzehnten schon, manchmal vergessen wir das. Christus ist für uns gestorben. Christus starb, damit wir für immer zusammen mit ihm leben werden. Die Ewigkeit ist ein Begriff, den ich irgendwie nicht ganz verstehen kann. Und das ist egal, ob es denn da Menschen waren, die schon in Jesus glaubten und schon verstorben waren, oder Menschen, die noch im Leben sind, wenn Jesus zurückkommt. Für uns ist diese Frage irrelevant, denn wir wissen seit 2000 Jahren des Wartens auf Jesus, dass es Menschen gab, die vor uns gestorben waren und die mit uns auch im Himmel sein werden. Aber zu diesem Zeitpunkt, als dieser Brief geschrieben wurde, war das schon eine existenzielle Angst. Denn Jesus sagte, ich komme bald. Und bald bedeutet bei mir übernächste Woche. Also spätestens nächsten Monat. Also nächstes Jahr ist nicht mehr bald. Ja, und die Menschen haben an Jesus geglaubt und Menschen sind gestorben und da war die Frage, was passiert nun mit diesen Menschen? Werden sie auch denn entrückt werden? Werden sie auch Jesus emporgehen? Genau wie er zum Himmelvater, dem Vater entgegenging. Und da hat Paulus hier ein für alle Mal auch geklärt in allen Gemeinden, ja, auch die, die gestorben sind und die, die noch leben, werden bei Jesus sein. Und deshalb können wir uns gegenseitig ermutigen und trösten. Ihr habt das sowieso immer gemacht. Aber nochmal, eure Aufgabe auch als Christen ist es, euch gegenseitig zu ermutigen und zu trösten. Auch da vielleicht mal eine Hausaufgabe für uns. Wo könnt ihr heute etwas sagen, was als Ermutigung verstanden werden könnte? Ja, wo können wir etwas ausdrücken als Ermutigung? Nun, Paulus geht hier weiter und sagt, liebe Brüder und Schwestern nochmal, wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der Herr hat ihnen die Leitung eurer Gemeinden anvertraut und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Für ihre Mühe soll ihr sie lieben und sie besonders achten. Wichtig ist, dass ihr alle miteinander in Frieden lebt. Außerdem, ihr Lieben, weist zu Recht, die ihr Leben nicht ordnen, baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. So, Paulus spricht zu einer Gemeinde dort in Thessaloniki. Eine Stadt in Griechenland, da war ich mal schon, das ist auch eine große, große Stadt mittlerweile geworden, der zweitgrößte denn in Griechenland, meines Wissens. Und da in diese junge Gemeinde wussten sie nicht hundertprozentig, wie man mit Leitern umgeht. Denn wir haben immer wieder das Problem, dass manche Leute sich als Leitern fühlen und meine anderen sind vom Gott vielleicht sogar berufen. Und da war ein bisschen so ein paar Problemchen. Und Paulus sagte, Mensch, wir bitten euch eindringlich da, ja, also liebt euer Leitern, achtet euer Leitern. Ja, die tun etwas, die mühen sich sogar zum Teil ab für euch. Nun lebt in Frieden miteinander. Lebt in Frieden miteinander. Auch wenn die Leitung sich wechselt, lebt in Frieden miteinander. Nun, was tun wir? Nicht nur die Leitung. Wir sollten natürlich einander zurechtweisen. In aller Liebe und Demut. Mensch, vielleicht ist das nicht ganz in Ordnung. Wir sollten die Menschen, die mutlos sind, aufbauen. Ob die alt sind oder schwach sind oder einfach mal eine schwierige Zeit ihres Lebens haben. Ganz wichtige Aufgabe. Die, die schwach sind, müssen wir helfen, unterstützen. Und das, was wir manchmal vergessen, ist denn wirklich diese Geduld. Diese Nachsicht. Dieses wirklich den anderen höher achten als sich selbst manchmal. Also das ist das, was Paulus hier sagt. Und das gilt nicht nur die, die oben sind, nicht nur die auf der gleichen Ebene sind, sondern auch die, die nach unten. Das ist hier etwas, was wir tun müssen. Aber es ist so schwierig manchmal. Auch gestern habe ich meiner Frau gesagt, ich bin der geduldigste Mensch der Welt, wenn ich alleine bin. Und sie sagt, das stimmt noch niemals. Ich sage, ja, hast du auch recht. Also wir lernen Geduld nur miteinander. Ja, also es ist wirklich, wo wir lernen, miteinander geduldig zu sein. Miteinander. Und das ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und nun gibt uns Paulus, wie er immer so tut, einige kluge Ratschläge, auch im Umgang miteinander. Er sagt, keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie euer Lebensumstände auch sind, auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Also Paulus hier, Punkt, gibt uns hier Anweisungen, wie auch wir als Gemeinde zu leben haben. Also klar, dass wir Böses mit Bösem niemals vergleichen oder vergelten sollten. Aber manchmal ist es so, dass jemand mir nicht so ein nettes Wort sagt, und dann kann ich noch eine noch weniger nette Wort zurückgeben. Nein. Ja, also viel mehr bemüht euch, und das ist echt wichtig, ja? Bemühen kostet etwas. Bemühen ist eine aktive Entscheidung und etwas kraftkostende Tätigkeit. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch alle anderen Menschen Gutes zu tun. Ich habe euch gesagt, wie könnt ihr wirklich einander mal ermutigen? Aber wo ist das, dass wir jemandem was Gutes tun? Gutes tun bedeutet für mich immer wieder etwas zu tun, wo ich nichts zurückverlangen möchte. Ja, also wenn wir die Bibel, besonders das Neue Testament, durchlesen, Dutzende Male steht es denn da drin, dass wir Gutes tun sollen. Dass Gott uns berufen hat, Gutes zu tun in seinem Auftrag. Immer wieder Gutes zu tun. Und ich glaube, Gott hat es ganz bewusst so vage, so schwammig definiert, damit was für mich Gutes ist, ist für dich was anders. Ja, also für mich Gutes könnte einfach nur bedeuten, wirklich die Tür für jemanden aufzuhalten. In dem Moment, für jemand anders könnte es sein, 1 Million Euro zu schenken. Ja, das ist für jemand anders ein Gutes zu tun. Ja, also ihr versteht diese Differenzen, die einfach mal in meinem Leben in diesem Moment ist das gut zu tun, und in einem anderen Zeitpunkt mein Leben ist was anderes Gutes zu tun. Und das ist da, wo wir die Hände, die Füße, den Mund und die Augen, die Ohren von Gott und Jesus sein dürfen in dem Moment für die Menschen. Denn die werden höchstwahrscheinlich Gott nicht so sehen. Aber uns als Bodenpersonal sehen die schon. Und da sollten wir dafür wirklich berühmt sein, für diese Liebe untereinander und dass wir einander auch Gutes tun. Freut euch zu jeder Zeit. Ein neues Schlagwort. Paulus sagte auch immer wieder, freut euch. Abermals sage ich euch, freut euch. Und diese Worte schrieb er damals, als er im Gefängnis war. Also keiner von uns ist im Gefängnis, hat irgendwelche Ketten um die Hände und um die Füßen. Also von daher können wir uns freuen, nicht wahr? Freut euch, denn Gott hat euch erlöst. Wir sind im Licht. Wir sind frei. Hört niemals auf zu beten. Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dürfte unsere persönliche Beziehung mit Gott so aus Dialog im Alltag ablaufen. Also wenn wir einfach mit ihm ins Gespräch bleiben, es darf natürlich intensive, wirklich ungestörte Zeiten des Gebets sein, aber vieles, was wir tun, darf ein Gebet zu Gott sein. Ob das unser Staubsaugen ist, oder ob das unser Kochen ist, ob das unser Wäscheaufhängen ist, all das dürfen wir auch mit Gott tun. All das habe ich schon mit Gott getan. Und das ist möglich. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Also Paulus sagt hier, egal, wenn du krank bist, freut euch. Wenn du arm bist, freut euch. Wenn du reich bist und viele Sorgen hast, freut dich. Gott ist mit dir. Dankt Gott, egal was. Denn all das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Aus uns selbst heraus wahrscheinlich nicht. Aber weil Gott in uns ist, weil sein Heiliger Geist unserem Herz bewohnt, weil Jesus dieses Kontaktperson geworden für uns ist, den Weg zum Vater, der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben, können wir nun diese Dinge tun, wozu Paulus uns hier auffordert. Apropos Heiligen Geist, lasst den ungehindert wirken. Lasse Raum in eurem Leben. Lasse Raum in eurem Gottesdienst. Lasse Raum in eurem Alltag, dass der Heilige Geist reden kann. Dass sogar vielleicht der Heilige Geist reden kann zu dir. Ob es ein Flüstern ist oder eine laute Stimme. Achte hier diese prophetische Rede nicht für geringschätzig, sondern, und das ist, worauf auch der Mühlheimer Verband damals aufgebaut wurde, prüfet alles und behalte das Gute. Prüfe alles und behalte das Gute. Das heißt, manches dabei ist vielleicht nicht alles göttlich. Vielleicht das eine oder andere ist sogar menschlich dabei. Prüfe alles und behalte das, was gut ist. Das ist das, wozu Gott uns auffordert. Und zum Schluss. Das Böse aber. Ganz gleich in welcher Form sollt ihr meiden. Möge Gott, von dem alle Frieden kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid am Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Gott hat euch dazu auserwählt. Er ist treu. Und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. Wir beten für euch. Betet auch ihr für uns, liebe Brüder und Schwestern. Und grüßt alle in der Gemeinde mit dem Friedenskuss. Die Böse aber, das Böse, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Das könnte ein Fernsehprogramm sein, es könnte ein Radioprogramm sein, es könnte Menschen sein um uns herum, es könnte Aktivitäten sein. Meide es. Wiederum, dieses Bemühen. Bemühen ist eine aktive Tätigkeit. Meiden ist eine aktive Tätigkeit. Kostet was. Ich weiß noch, wie ich in der Jugendstunde war, das ist schon, lange her. Und da haben wir davon gesprochen, von Fischen. Und ein totes Fisch schwimmt natürlich mit dem Strom, aber ein lebendiger Fisch dagegen. Das ist aktives Dasein. Auch wir Christen sind wie Fische, die gegen den Strom schwimmen müssen. Sich bemühen, etwas zu tun, etwas meiden, ganz bewusst. Es ist bewusste Entscheidungen Tag ein und Tag aus. Aber das Wichtigste dabei ist, wir brauchen es nicht alles alleine zu tun. Gott in uns hilft uns dabei. Diesen Gott, der uns diesen Frieden schenkt. Er wird uns helfen, ein Leben zu führen, das Gott in allerlei Hinsicht gefällt. Ganz schön hohe Maßstäbe, nicht wahr? Das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Eigentlich im Grunde, wenn wir oben im Himmel ankommen, werden wir hoffentlich etwas hören dürfen. Gut gemacht. Gut gemacht. Die Gaben, die ich dir gegeben habe, hast du eingesetzt. Gut gemacht. Die Ressourcen, die ich dir zur Verfügung gegeben habe, deine Zeit, deine Fähigkeiten, hast du eingesetzt. Gut gemacht. Gut gemacht. Das ist das, was Gott zu uns sagen möchte. Er möchte uns bewahren. Er möchte uns bewahren, ganz und gar, wie dieses Shalom vom Innen, vom Außen, vom Vor, vom Hinter uns, vom Über und Unter uns. Er möchte uns bewahren, ganz gänzlich, damit wir, und hier steht sogar fehlerlos, am Geist, Seele und Leib sein werden. Natürlich, wenn wir älter werden, merken wir, dass unser Fehler nicht, unser Körper nicht mehr fehlerlos ist. Unser Narben, unser Wehwehchen und so weiter. Wir wissen, dass es da nicht damit gemeint ist. Wir wissen, dass es damit gemeint ist, dass wir erlöst sind. Dass wir von Gott gebraucht werden und dass er uns verwandelt. Am Geist, Seele und Leib. Denn Gott hat uns auserwählt. Gott ist treu. Wir können manchmal untreu sein, aber er bleibt treu. Und das, was er begonnen hat, dieses Versprechen gibt er uns. Genau wie er zurückkommen wird, genau den gleichen Versprechen ist hier für uns gültig. Er wird das ans Ziel bringen. Er wird uns verwandeln. Und deshalb sagt Paulus hier, wir beten für euch, ihr betet natürlich für uns. Und wir dürfen alle grüßen mit dieser wunderbare alte Tradition, dieser Friedenskuss. Naja, keine Angst. Ich werde keiner von euch einen Kuss geben. Also gesundheitlich sowieso nicht und so, naja. Aber das war damals gang und gäbe. Die Brüder haben sich dann da Wange und geküsst. Und das war einfach mal so, dieses Verbundenheit. So. Was lernen wir daraus heute? Ich fasse noch mal ganz, ganz kurz zusammen. Erstens, Jesus kommt wieder. Ja. Zweitens, deshalb dürfen wir auch ins Licht leben. Drittens, wir sind in einem Kampf. Diesen Brustpanzer, diesen Helm müssen wir aufsetzen, damit wir, weil Jesus Christus für uns gestorben ist, auch mit ihm leben können, wie er das so gefällt. Wir müssen lernen, die Leute, die da sind, zu lieben. Aber auch miteinander umzugehen, mit wirklich Geduld. Wir müssen eine ganze Reihe von verschiedenen Dingen hier tun, wie freudig sein, wie aufhören, niemals zu beten, wie Gott in allen Lebensumständen zu danken. Aber am wichtigsten ist es, Gutes zu tun. Gutes zu tun in Gottes Auftrag. Wir vermeiden das Böse und Gott bewahrt unser Herzen, unser Sinn in seinen Frieden. Denn er gibt das uns. Amen.